pueblo de Guatemala en este momento crucial. Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo.
Wir haben es geschafft. Das war eine der Botschaften Bernardo Arevalos an seine Unterstützer, als er am 14. Januar zum Präsidenten Guatemalas vereidigt wurde.
El final del ciclo en que nos encontramos no es más que el inicio de otro.
Eine neue Ära sei nun angebrochen, verspricht er, und grundlegende Veränderungen auch im ganzen Land. Und genau deswegen war er ja auch gewählt worden, nämlich den sogenannten Pakt der Korrupten im Land zu zerschlagen. Das ist ein Netzwerk aus Politik, Justiz und Armee, Beamten und Unternehmern, das sich über die letzten Jahre in Guatemala ziemlich skrupellos aus dem Staatshaushalt bedient hatte und eigene Privilegien auch rabiat verteidigt hatte. Dass der Kampf gegen dieses Netzwerk keine einfache Aufgabe werden würde, das war von Anfang an klar. Und so versuchte auch die guatemaltekische Justiz gleich nach diesem überraschenden Wahlsieg von Arevalo das Wahlergebnis zu annullieren. Dass er jetzt überhaupt sein Amt antreten konnte, das verdankt er im Grunde genommen vor allem den landesweiten Protesten, vor allem auch der indigenen Bevölkerung. Aber nun muss er eben auch liefern, was er versprochen hat. Gelingt ihm das?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und in Guatemala umgehört hat sich unser Reporter Markus Plate. Er hat etwas mehr als 100 Tage jetzt nach dem Amtsantritt von Arevalo mit GuatemaltekInnen gesprochen, die die Hoffnung zwar noch nicht ganz aufgegeben haben, dass sich die Lage im Land endlich zum Besseren wendet, aber doch auch ein bisschen enttäuscht sind von den langsamen Fortschritten.
Ein heißer Nachmittag in der Kleinstadt Chisec, in der Tiefebene des Departements Alta Verapaz, rund 200 Kilometer nördlich von Guatemala Stadt. Im Saal der indigenen Gemeindeverwaltung findet eine Verhandlung statt. Auf dem Podium sitzt, wach und zugewandt, Soyla Kahl, die gewählte indigene Bürgermeisterin, zusammen mit vier älteren Herren, die zusammen das Gericht bilden. Vor dem Podium stehen zwei lange Holzbänke, auf denen die streitenden Parteien Platz nehmen. Die Verhandlung wird in der Maya-Sprache Kekchi gehalten. Lediglich für die zentralen Rechtsbegriffe und einige Floskeln bedienen sich die Wortführer des Spanischen. Worum es heute geht, Soyla Kahl erklärt.
Wir verhandeln gerade einen Landkonflikt unter Geschwistern. Wir als indigene Gemeindeverwaltung sprechen hier recht im Dialog mit den Parteien. Ein Bruder hat ein Stück Land geerbt und will das dann verkaufen. Hier haben wir gemeinsam eine Lösung erarbeitet und nun begleiten wir die Parteien, bis alle ihre Landtitel haben. Auf diese Weise versuchen wir, alle Konflikte hier zu lösen.
Soyla Kahl hat sich durchs Leben gebissen. 50 Jahre ist sie alt, hat 5 Kinder großgezogen als alleinerziehende Mutter. Ein kleiner Lebensmittelladen sichert ihr Auskommen, denn für ihre Bürgermeisterinnen-Tätigkeit bekommt sie nichts. Sie tue das alles für ihre Kekchi-Gemeinden und die Aufgaben der indigenen Gemeindeverwaltung sind groß.
Wir wollen unseren indigenen Völkern Raum und Schutz bieten, in ihrer Sprache und ihrer Kultur. Unsere Aufgabe ist es, die Selbstbestimmung der indigenen Völker zu gewährleisten, den Frieden und ein harmonisches Zusammenleben zu bewahren, die Natur, das Wasser, Flora und Fauna zu verteidigen, die Geschichte unserer Ahnen zu pflegen.
Guatemalas Indigene sind seit der spanischen Invasion im 16. Jahrhundert Menschen dritter Klasse im eigenen Land. Noch in den 1980er Jahren verübte die damalige Militärdiktatur Massaker an ihnen, brannte im Bürgerkrieg gegen die Guerilla ganze Dörfer nieder. Auch nach der Rückkehr zur Demokratie und den Friedensabkommen von 1996 blieb der guatemaltekische Staat von Weißen und Mestizen dominiert. Umso erstaunlicher ist es, dass im letzten Jahr Zehntausende Indigene überall im Land über 100 Tage lang Straßen und Institutionen blockierten, um den frisch gewählten Präsidenten Bernardo Arevalo zu verteidigen, ein Mestize aus der Hauptstadt.
Wir haben diese 106 Tage gekämpft für die Demokratie, für das bisschen Demokratie, das uns bleibt. Denn wenn wir nicht aufstehen, wer soll dann noch für uns eintreten?
Bei den Wahlen im letzten Jahr schnitt die Antikorruptionsbewegung Semilla überraschend stark ab. Ihr Kandidat Bernardo Arevalo war angetreten gegen den sogenannten Pakt der Korrupten. Illegale Netzwerke, die tief in den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Machtstrukturen des Landes verwurzelt sind und über Jahrzehnte die Ressourcen des Staates geplündert haben. Schätzungen gehen davon aus, dass so regelmäßig ein knappes Viertel des Staatshaushaltes veruntreut worden ist. Kritiker des Systems wurden rabiat verfolgt, Journalisten und Antikorruptionsermittler unter fadenscheinigen Vorwürfen verhaftet. Viele retteten sich ins Exil. Manfredo Marroquin, Chef der guatemaltekischen Sektion von Transparency International, erklärt, wie es dazu kommen konnte.
Um zu erklären, was heute passiert, müssen wir 10 Jahre zurückschauen. Damals gab es mit der CICIG eine internationale Kommission gegen Korruption und Straflosigkeit im Land, die sehr erfolgreich Korruptionsnetzwerke aufdeckte. 2019 haben es diese Eliten geschafft, die Kommission aus dem Land zu werfen. Seither hat die Generalstaatsanwaltschaft unter Consuelo Porras alle verfolgt, die an Antikorruptionsermittlungen beteiligt waren. Der überraschende Wahlsieg Arevalo hatte bei den Eliten Panik ausgelöst. Die Macht zu verlieren und dass wieder gegen die Korruptionsnetzwerke vorgegangen werden könnte.
In der langen Periode zwischen Arevalos Wahlsieg im August bis zum Amtsantritt Mitte Januar versuchte vor allem Oberstaatsanwältin Consuelo Porras, den Antikorruptionspräsidenten zu verhindern. Porras gilt als Speerspitze des Paktes der Korrupten. Semilla wurde der Fraktionsstatus aberkannt, Versuche der Justiz, die Wahlen zu annullieren, scheiterten aber an den aufrechten Richtern der Wahlbehörde und am anschwellenden Protest gerade der indigenen Bevölkerung. Der machte Eindruck in Guatemala Stadt, wo sich viele Menschen den Protesten anschlossen. Familientreffen mit Kindern und Enkelkindern in einem quirligen Café in Guatemala Stadt. Anaite Gagliotti, Jahrgang 1949, hat eine persönliche Verbindung mit dem Namen Arevalo. Ihre Eltern waren in den 40er und 50er Jahren aktiv in der Regierung von Juan José Arevalo, Vater des neuen Präsidenten und seines Nachfolgers Jacobo Arbenz. Beide gelten bis heute als Symbol des demokratischen Frühlings, der eine lange Diktatur beendete, demokratische und soziale Reformen anstieß, bis 1954 das guatemaltekische Militär mit Unterstützung und in Auftrag der CIA putschte. Anaite ging mit ihrer Mutter ins Exil. Nach ihrer Rückkehr 7 Jahre später heiratete sie in eine indigene Familie ein, lernte ihre Sprache und blieb, wie sie sagt, revolutionäre Demokratin.
Entonces, ¿qué hicieron los pueblos?
Die indigenen Völker haben gesagt, nie wieder eine Revolution ohne uns. Und sie haben das Land zum Stillstand gebracht. So etwas haben wir noch nie gesehen, also wir in der Stadt nicht. Woher kommen die denn, haben die Leute gefragt. Nun, sie waren schon immer da, seit 3000 Jahren. Darauf habe ich seit 50 Jahren gewartet. Das ist mein größter Stolz, dieses Alter zu erreichen und zu wissen, dass das, wovon wir vorher geträumt haben, wahr wird. Jetzt müssen wir das nutzen und fordern, dass diese sogenannte neue Demokratie sich denjenigen verpflichtet, die uns ernähren. Den wahren Besitzern dieses Landes.
Las urnas se han expresado y lo que el pueblo grita es basta ya de tanta corrupción.
Steht Bernardo Arevalo für einen zweiten demokratischen Frühling in Guatemala? Die Hoffnungen waren riesig und Arevalo schürte sie in seiner bewegenden Antrittsrede. Er versprach ein Ende des Hungers, Investitionen in das völlig desolate öffentliche Gesundheits- und Bildungssystem, vor allem ein inklusives Guatemala, das den indigenen Völkern ihren angemessenen Platz in der Gesellschaft gebe. Sein Bekenntnis für ein gerechtes und demokratisches Guatemala war zugleich eine Kampfansage.
El mundo está siendo confrontado Die Welt sieht sich einer neuen Welle des Autoritarismus konfrontiert, mit der Propagierung der Intoleranz, mit der korrupten Vereinnahmung staatlicher Institutionen durch kriminelle Gruppen, die ihren demokratischen Anschein ausnutzen, um Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit auszuhebeln. Das ist der Kampf, den wir in Guatemala, in Mittelamerika und weltweit führen.
Fast 4 Monate sind Bernardo Arévalo und seine Antikorruptionsbewegung Semilla nun in Amt und Regierung. Schon jetzt ist klar, der Kampf gegen den Pakt der Korrupten gestaltet sich mehr als schwierig. Die Generalstaatsanwältin und andere korrupte Richter kann der Präsident wegen der Gewaltenteilung nicht entlassen. Erst im übernächsten Jahr steht die Ernennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers von Consuelo Porras an. Auch die Freilassung der verhafteten Journalisten und Antikorruptionsermittler kann Arévalo nicht verfügen. So können sich engagierte Journalistinnen und Staatsanwälte ihrer Sache nach wie vor nicht sicher sein, beobachtet Silvia Trujillo. Die uruguayische Kommunikationsexpertin und Politikwissenschaftlerin lebt seit über 20 Jahren in Guatemala.
Si bien es cierto que eso ha cesado un poco de alguna manera.
Die Verfolgungen haben etwas nachgelassen und das gibt uns einen Spielraum, mit dem wir arbeiten können. Die politische Verfolgung und die kriminelle Verhaftung von Journalisten durch die Justiz besteht jedoch weiterhin. Ich würde sagen, dass die Regierung durchaus den Willen hat, das zu ändern. Aber die Bedingungen für das Regieren sind sehr kompliziert, da der Pakt der Korrupten weitgehend intakt ist.
Trujillos Bilanz, wie die vieler GuatemaltekInnen, fällt mehr als gemischt aus.
Wenn ich das in einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich sagen, ein helles Grau. Natürlich ist es kein einfaches Szenario, aber in den ersten 100 Tagen hatten die Menschen viel mehr Durchsetzungsvermögen erwartet. Es gibt noch die Hoffnung eines neuen Frühlings. Aber die Öffentlichkeit wartet auf entschiedenere Maßnahmen. Die Regierung ist der Auffassung, dass sie keine aussichtslosen Schlachten kämpfen sollte, dass sie erst neue Kräfteverhältnisse aufbauen muss. Aber in der Öffentlichkeit verstärkt sich der Eindruck, dass die Regierung immer mehr an Kraft verliert.
Und Manfredo Marroquín, der Korruptionsexperte, sieht die größte Schwäche der Regierung Arévalo gerade dort, wofür sie angetreten ist.
In relación a las expectativas.
Die Menschen hatten erwartet, dass sie konfrontativer gegen die Korruptionsnetze vorgeht. Ich denke, der Präsident muss sein Team bei der Korruptionsbekämpfung verstärken. Sein Team ist vielleicht noch sehr unerfahren und dem Monster, das es zu bekämpfen gilt, nicht gewachsen.
Auch der indigene Menschenrechtsanwalt Ruben Domingo sieht zu wenig Werf in der Korruptionsbekämpfung. Denn wenn Staatsanwalt, Verfassungsgericht und oberster Gerichtshof von als korrupt verschrienen Menschen durchsetzt sind und wenn im Kongress der Arévalo eine Liste von KandidatInnen für die turnusmäßige Neubesetzung vorlegt, ebenfalls die alten Seilschaften in der Mehrheit sind, dann ist die Frage, wie diese Instanzen jemals mit aufrechtem Personal besetzt werden sollen.
Um wirkliche Veränderungen zu erreichen, bräuchte es eine Verfassungsreform. Das könnte durch eine verfassungsgebende Versammlung und ein anschließendes Referendum erreicht werden. Oder über eine entsprechende Mehrheit im Kongress. Aber Bestrebungen für eine verfassungsgebende Versammlung erkenne ich derzeit nicht. Und im Kongress sind wir weit entfernt von einer Mehrheit.
Von rechts wird Arévalo frontal angegriffen. Die Stiftung gegen den Terrorismus ist seit vielen Jahren Sprachrohr der Verteidiger der Militärdiktatur, die den Völkermord im Land leugnen. In den letzten Jahren hat sie hunderte Antikorruptionsstaatsanwälte und Richterinnen angezeigt und rühmt sich dafür, mehrere aus ihren Ämtern getrieben zu haben. Auch gegen Präsident Arévalo hat ihr Chef, Ricardo Méndez Ruiz, seit Januar mehrere Anträge auf Amtsenthebungsverfahren gestellt. Auf seinem Facebook-Kanal tönt er:
Bernardo Arévalo está empecinado.
Arévalo ist davon besessen, die Generalstaatsanwältin zu entfernen. Wegen der schweren Straftaten, die er bei der Gründung seiner Partei Semilla begangen hat und danach im Wahlprozess, der ihn durch Betrug zur Präsidentschaft gebracht hat.
Er ledert gegen Arévalo, wo er kann, schimpft ihn unfähig und kleinmütig, Ähnliche Kommentare kommen von den Oppositionsbänken im Kongress. Druck bekommt Arevalo also von mehreren Seiten zu spüren. Von den Rechten und von vielen Unterstützern, die sich fragen, wo die Sofortprogramme für Schulen, Krankenhäuser und Lebensmittel bleiben. Die Kritik ist natürlich auch Olga Villalta nicht verborgen geblieben. Die Feministin, die seit fast einem halben Jahrhundert für ein gerechteres Guatemala gekämpft hat, sitzt seit Januar als Abgeordnete für die Regierungspartei im Kongress. Heute bittet sie um Geduld.
La verdad que Bernardo llega con expectativas muy altas de la población.
Arevalo ist mit enormen Erwartungen gestartet. Also wollen die Menschen Ergebnisse sehen. Das ist in 100 Tagen unmöglich bei diesem Korruptionsniveau. Aber im Laufe des Jahres wird es konkrete Ergebnisse geben. Wir arbeiten nämlich nicht an Symptomen, sondern an Fundamenten. Ich weiß, es ist nicht einfach, um Geduld zu bitten, gerade bei jungen Menschen in der Stadt, die immer ungeduldig sind. Die Bauern, die Indigenen, sie wissen, du musst säen, die Saat pflegen, wässern, bevor du dann ernten kannst.
Wissen die Bauern, die Indigenen das? Zoila Kahl, die indigene Bürgermeisterin aus Chisek im Departement Alta Verapaz, wartet jedenfalls mit zunehmender Ungeduld.
Wir haben für den Präsidenten gekämpft, weil er versprochen hat, uns indigene Völker zu unterstützen und unsere Arbeit als indigene Gemeindevertretung in seinem Haushalt zu berücksichtigen. Andere Institutionen werden Monat für Monat bezahlt, aber sie erfüllen nicht einmal ihre Aufgaben. Wir warten darauf, mit dem Präsidenten zu sprechen, hier oder in der Hauptstadt. Leider ist das uns bis jetzt nicht gelungen und das ist eine Enttäuschung, ja.
Das indigene Guatemala habe nicht Arevalo verteidigt, sondern die Demokratie, sagen Zoila Kahl und andere indigene Führungspersönlichkeiten. Sie haben bei den Menschen ein Interesse an Politik wiedererweckt und die Lust darauf, mitzugestalten. Aber wenn Arevalo scheitert, dann wird in 4 Jahren ein weiterer korrupter Populist gewinnen, so ihre Sorge. Unterstützt und finanziert von Guatemalas Oligarchie, von den Drogenbanden, vom Pakt der Korrupten. Und dann wäre alle Hoffnung begraben. Aber so weit sei es längst noch nicht, kontert Anaite Gagliotti, die 75-jährige Kämpferin für die Demokratie.
Ich denke, die beste Art und Weise, diese Regierung zu unterstützen, ist, ihr den Vorteil des Zweifels zuzugestehen und ihr Zeit zu geben. Es ist eine sozialdemokratische Regierung. Wir können keine Landreform oder Sozialismus erwarten. Aber sie sollte zumindest die Bereiche Bildung, Gesundheit und Straßen in Ordnung bringen. Ich denke, das ist mehr als genug. Den Rest bringen wir schon selbst in Ordnung. Denn wir haben Arme, und das nötige Wissen.
Das ist ein Kampf gegen einen korrupten Staatsapparat, aber auch ein Rennen gegen die Zeit, das der neue Präsident Bernardo Arevalo in Guatemala da absolvieren muss. Unterstützung kann er da auf jeden Fall gut gebrauchen und Medien, die ihre Arbeit gut machen und Fälle von Geldveruntreuungen oder auch Bestechungen aufarbeiten, wären sicher hilfreich. Viele kritische JournalistInnen wurden in der Vergangenheit aber inhaftiert oder haben das Land verlassen, wie wir eben gehört haben. Unter welchen Umständen ihre Arbeit noch fortgesetzt wird, darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin für die Region, Anne Demmer, hallo.
Hallo.
Anne, vielleicht erstmal, um einen Eindruck von der Medienlandschaft insgesamt vor Ort zu bekommen. Wie sind denn die Medien in Guatemala überhaupt aufgestellt? Welche Bedeutung haben sie und welche Rolle haben sie vielleicht auch gespielt in der politischen Karriere von Arevalo?
Private Unternehmen dominieren die Medien in Guatemala. Es gibt 4 nationale Fernsehsender, die einen Betreiber und damit auch das Monopol haben. Sie werden dafür kritisiert, dass sie immer sehr regierungsfreundlich berichten, beziehungsweise zugunsten der korrupten Elite, die ja nach wie vor nach dem Amtsantritt von Bernardo Arevalo wichtige Posten bekleidet. Es gibt Radios Comunitarios, aber diese Lokalradiosender der indigenen Bevölkerung, die vor allem auf dem Land senden, haben es oft schwer, weil bedingt durch die diskriminierenden Gesetze die Probleme haben, überhaupt Frequenzen zu bekommen. Sie müssen oft illegal arbeiten und laufen Gefahr, geschlossen zu werden. Ja, gerade hat die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen die Rangliste der Pressefreiheit publiziert und da rangiert Guatemala auf Platz 138 von 180. Und die Pressefreiheit ist in der Verfassung zwar verankert, aber dieses Recht wird ja ständig verletzt. Journalisten und Medien, die über Korruption und Menschenrechtsverletzungen berichten und in irgendeiner Weise Kritik an ranghohen Politikern äußern, ihnen wird gedroht, sie werden eingeschüchtert und sie sind strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt. Es drohen Verleumdungsklagen und es droht der Entzug lukrativer Werbeanzeigen und gehen oftmals dadurch auch bankrott. Und das hat sich auch mit Arévalo nicht verändert. Die verkrusteten Strukturen der korrupten Elite sind nach wie vor existent.
Nützt denn eine kritische Berichterstattung Arévalo für seinen Rückhalt, auch national oder auch international? Wie war das in der Vergangenheit? Wie ist das heute?
Ja, ich würde sagen, dass gerade diese kritische Berichterstattung sehr wichtig ist, sowohl im Land selbst als auch außerhalb. Gerade während der Wahlkampagne hat sich ja gezeigt, dass eine breite Bewegung die massive Korruption im Land eben satt hat. Es waren indigene Gemeinden, aber auch Organisationen der Zivilgesellschaft, die überhaupt die Wahl von Bernardo Arévalo möglich gemacht haben, die eine breite Masse mobilisiert haben. Sie haben protestiert und am Ende hat eine Mehrheit für Bernardo Arévalo gestimmt. Und auch international ist das natürlich wichtig, damit Menschenrechtsorganisationen die Politik auf internationale auch Druck machen.
In der Vergangenheit wurden ja viele Journalisten, die Kritik an den Korrupten geäußert haben, verfolgt oder auch inhaftiert. Viele sind auch im Exil. Wir haben auch schon gehört, dass Arévalo bislang nicht so viel für sie machen konnte. Warum eigentlich nicht? Also warum lassen sich die alten Verfahren nicht aufrollen mit guten Verteidigern, jetzt wo der Fokus ja doch ein anderer ist? Wird das nicht versucht?
Das wird sicherlich versucht und es gibt gerade auch Anstrengungen, noch einmal von Bernardo Arévalo, die Oberstaatsanwältin, quasi zu schassen. Er hat sie ja mehrfach aufgefordert, vorstellig auch zu werden. Er will sie absetzen. Jetzt gab es eine Ansprache an die Nation, ein erneuter Versuch, sie eben loszuwerden. Aber das ist eben auch gar nicht so einfach. Sie hat ihr Amt noch bis 2026, aber er hat jetzt noch mal betont,
die dunkle Zeit der Oberstaatsanwältin Consuelo Porras muss jetzt enden. Als direkt vom Volk gewählter Präsident mit dem ausdrücklichen Mandat für Transparenz zu kämpfen und die Korruption zu bekämpfen, kann ich nicht zulassen, dass diese Ungerechtigkeit weitergeht.
Dazu will Arévalo eben nun eine Gesetzesreform auf den Weg bringen, die ein Amtsenthebungsverfahren für die Oberstaatsanwältin Consuelo Porras ermöglicht. Generell soll die unabhängige Arbeit der Oberstaatsanwaltschaft in Zukunft weiterhin gewahrt bleiben, betonte Arévalo. Allerdings braucht er dafür eine Mehrheit im Kongress und das scheint nach wie vor eine große Herausforderung.
Was hat denn Arévalo in Sachen Schutz von Journalisten bislang erreicht? Die Pressefreiheit, die hatte ja auch im Wahlkampf eine durchaus große Priorität für ihn. Konnte er da schon irgendetwas in die Wege leiten?
Tatsächlich hat er im Wahlkampf immer wieder betont, dass er der Pressefreiheit eine hohe Priorität einräumen will. Aber das kann er nicht einfach so durchsetzen, weil eben die Oberstaatsanwältin Consuelo Porras nach wie vor im Amt ist und schaltet und waltet nach wie vor. Um ein Beispiel zu nennen, die Zeitung El Periódico, die galt als Flaggschiff des investigativen Journalismus. Autoren der Tageszeitung haben unzählige Korruptionsfälle aufgedeckt. Und wegen der sorgfältigen Arbeit liegen nun diverse Anzeigen gegen viele der Journalisten vor, die für diese Zeitung gearbeitet haben. Darunter ist auch der 27-jährige Christian Velix. Er hat eng mit dem Gründer von El Periódico, José Rubén Zamora, zusammengearbeitet, der viel Anerkennung, internationale Preise auch für seine Arbeit bekommen hat. Und der sitzt seit mehr als 600 Tagen im Gefängnis. Ihm wird Geldwäsche vorgeworfen. Völlig unbegründet, wie Kritiker und Menschenrechtsorganisationen sagen. An ihm sollte eben ein Exempel statuiert werden. Ja, wie viele andere ist Christian Velix ins Exil gegangen. Derzeit denkt er nicht an seine Rückkehr, weil die Situation natürlich nach wie vor schwierig ist und der Pakt der Korrupten weiterhin auf einflussreichen Positionen sitzt. Das sind eben Vertreter aus der Politik, Unternehmer, Mitglieder des Militärs und des organisierten Verbrechens. Und die Urteile und Klagen kann Arévalo nicht einfach rückgängig machen. Aber Christian Velix gibt sich kämpferisch.
Das Land hat viel durchgemacht. Militärdiktaturen, blutige Konflikte. Es ist wichtig, weiter für guten Journalismus einzutreten. Und nicht nur das. Man muss alles geben. Jemand muss es tun. Man muss seine Seele geben, damit etwas Neues entstehen kann. Es heißt, Worte und Ideen werden die Welt verändern. Das muss das Ziel sein, auch wenn wir uns außerhalb des Landes befinden.
Genau, und Zamoras Zeitung El Periódico geriet so sehr in Geldnot, dass sie schließen musste.
Wie ist denn die Lage der Journalisten, die im Exil leben, insgesamt? Also arbeiten die weiter, können die weiter arbeiten? Was können sie aus dem Ausland ausrichten? Und wer sind hier wichtige Stimmen?
Ja, Christian Welix zum Beispiel arbeitet von Mexiko aus für das Online-Medium Prensa Comunitaria und kann sich gerade so über Wasser halten, auch mit der Hilfe von Organisationen, Menschenrechtsorganisationen, die ihn auch finanziell unterstützen. Recherchen sind so natürlich viel komplizierter, mit Informanten kann er nur telefonieren. Aber er arbeitet natürlich sehr engmaschig mit seinen Kollegen vor Ort zusammen. Im Mai zum Beispiel kommen neue Reportagen von ihm und weiteren Kollegen über Korruptionsfälle in Guatemala raus. Mindestens 26 Journalisten haben laut dem Netzwerk Red Rompe el Miedo Guatemala, Netzwerk zur Zerschlagung der Angst, zwischen 2021 und 2023 das Land verlassen. Nach einer Analyse der Nichtregierungsorganisation mussten 44% der guatemaltekischen Exiljournalisten insgesamt ihre Arbeit aufgeben. Es ist einfach eine wirklich schwierige Situation. Und das heißt, in dieser jetzigen Situation, solange eben diese korrupte Elite weiter auf diesen wichtigen Positionen sitzt, wird sich für diese Journalisten im Exil natürlich auch nichts ändern.
So eine relativ pessimistische Einschätzung von unserer Korrespondentin Anne Demmer. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ja, und in der nächsten Folge hören wir uns hier in der Weltzeit dann in der Westukraine um, wo die Front zwar eigentlich recht weit weg ist, der Krieg aber trotzdem überall zu spüren ist. Hört rein, wir freuen uns auch über Anregungen, Kommentare oder auch Feedback in euren Podcatchern oder auch per Mail an weltzeit@deutschlandradio.de. Für heute war's das aber. Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und macht's gut.